Liebe Mitbrüder im geistlichen Amt, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ist eigentlich der Trierer Dom und das Bistum Trier ein geeigneter Ort zur Eröffnung der bundesweiten Diaspora-Aktion? Als Bistum Trier sind wir doch wahrhaftig kein Bistum, das klassischerweise zu den Diaspora-Bistümern in Deutschland zählt, wie etwa Hildesheim oder Hamburg oder die Diözesen in Ostdeutschland, wo ja zum Teil in manchen Gebieten der Anteil der Katholiken an der Bevölkerung nur 3% beträgt. Ich habe vor kurzem eine Statistik gesehen über unser Bistum, da stand, dass auf dem Gebiet des Bistums Trier 62% der Bevölkerung zur katholischen Kirche gehören. Also wahrhaftig keine Diaspora-Situation. Und doch gibt es ja einige pastorale Räume, wo Diaspora ist im klassischen Sinn. Etwa wenn ich an die Pfarrei Dierdorf denke im Westerwald, eine Pfarrei mit 40 Ortschaften, oder Gemeinden im Bereich des Hunsrücks und an der Nahe, die Pfarreiengemeinschaft Idar-Oberstein, St. Walburgis, wo die weiteste Entfernung innerhalb der Pfarrei 40 Kilometer beträgt, dann gibt es an manchen Stellen unseres Bistums doch klassische Diaspora-Situationen. Und die Christen, die dort leben, sie wissen etwas von den Herausforderungen, die die Mitchristen zu schultern haben, die in den Gebieten und Ländern leben, die das Bonifatiuswerk unterstützt. Wenn wir noch einmal an Ostdeutschland denken, vor allen Dingen aber auch an Skandinavien und das Baltikum. Kleine Gemeinden, finanzielle Mittel, die knapp sind, wenige Ressourcen und weite Wege sind zu überwinden, um zusammenzukommen zu Gottesdienst, zu Katechese und zu Begegnung. Und deshalb haben die Mitchristen in diesen Bistümern und Ländern wahrhaftig unsere Solidarität und konkrete Hilfe verdient. Da, wo Menschen in der Diaspora leben, vor allen Dingen die, die kirchlich engagiert sind, erleben sie aber auch einen besonderen Charme, eine besondere Gabe der Diaspora-Situation, der Minderheitensituation. Ich selbst durfte das vor 4 Jahren erleben bei einem Besuch in Trondheim. Nachdem wir festlich Gottesdienst gefeiert hatten in der St. Olafskathedrale, traf sich der Großteil der Gottesdienstgemeinde im Anschluss im Pfarrsaal der Domgemeinde. Und da war eine ganz herzlich familiäre Atmosphäre. Die Menschen, die dort zusammenkommen, erleben eine ganz besondere Familiarität untereinander, erleben, was es heißt, Familie Gottes zu sein. Und es war nicht nur familiär, sondern es war auch weltkirchlich bunt. Denn der Großteil derjenigen, die dort zur Domgemeinde gehören, sind keine gebürtigen Norweger, sondern Einwanderer. Aber da konnte man konkret erleben, dass das Leitwort der diesjährigen Diaspora-Aktion wahr ist. Keiner soll alleine glauben. Ja, mehr noch, dort war spürbar, keiner braucht alleine zu glauben. Man freut sich, dass die anderen da sind, die denselben Glauben teilen, wo man sich gegenseitig unterstützt, spirituell, aber auch menschlich. Und es stimmt ja auch noch etwas. Es gilt nicht nur, keiner braucht alleine zu glauben, keiner soll alleine glauben, sondern es gilt auch, keiner kann alleine glauben. Es braucht die Gemeinschaft, die stärkt und stützt. Sonst allein verlieren wir den Glauben. Papst Benedikt hat es ja bei seiner Predigt im Olympiastadion in Berlin noch einmal in Erinnerung gerufen, hat gesagt, keiner glaubt allein. Wir sind nicht allein im Glauben, sondern wir glauben immer mit der ganzen Kirche aller Zeiten und Orte, mit der Kirche des Himmels und der Erde. Nun gibt es die eigentümliche Situation, dass Menschen in stark katholisch geprägten, volkskirchlich geprägten Gebieten eine Erfahrung abgeht, die eben Katholiken, Christen in der Diaspora haben. Das, was ich eben beschrieben habe. Diese Form des Zusammenkommens, der Gemeinschaft und der Familiarität. In den Gesprächen und in den Besuchen vor Ort in unserem Bistum höre ich es immer wieder, dass gerade auch engagierte Mitchristen sagen, in den traditionell volkskirchlich geprägten Gebieten, eigentlich fühle ich mich an vielen Stellen mit meinem Glauben allein gelassen. Finde kaum noch Gleichgesinnte, nicht im Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft, nicht einmal in der Familie. Und wenn dort dann auch keine Diaspora-Situation im klassischen Sinne vorherrscht, im konfessionell verstandenen Sinne, etwa einer katholischen Minderheit in einem protestantisch geprägten Gebiet, dann ist das doch eine Form von Diaspora, von mangelnder Beheimatung. Ein Gefühl der Fremde stellt sich ein. Ich lebe hier unter Menschen, die nicht mein Verständnis von Gott und Welt teilen. Es ist eine Form von unbeheimatet sein. Man kann sagen, es gibt so etwas wie eine emotionale Diaspora des Glaubens. Und in diesem Sinne erleben wir Diaspora leider auch in unserem Bistum. Umso schmerzlicher ist das, wenn man jahrzehntelang es anders erlebt hat. Wenn man irgendwie in der Überzeugung leben durfte, ja, ich bewege mich im Mainstream, um mich herum ist der Glaube akzeptiert, auch in der kirchlichen Form des Katholischseins. Um mich herum werden dieselben Werte geteilt. Um mich herum gibt es Traditionen, von denen ich getragen werde. Wie schmerzlich, wenn man spürt, das bröckelt ab. Das ist nicht mehr so. Es wird kalt um einen, es wird zugig, weil man sich irgendwie fremd in der eigenen Umgebung fühlt. Was kann uns der Blick auf die Christen in der Diaspora da sagen, liebe Schwestern und Brüder? Was ist sozusagen ihre Botschaft an uns, die wir in großen Teilen unseres Bistums nicht in der klassischen Diaspora leben? Ich glaube, dass die Christen und ihr Zeugnis in der Diaspora uns sagen können, erstens, dass der Glaube akzeptiert ist, dass es kurze Wege gibt, gute Ausstattung und Struktur, das ist alles andere als selbstverständlich. Euch in einem Bistum Trier scheint das selbstverständlich, aber das ist es beileibe nicht. Und es ist es in den meisten Teilen der Weltkirche nicht. Das ist das Erste. Das Zweite, Kirche in der Diaspora, in der Zerstreuung, wie wir klassisch sagen, Kirche in der Minderheit, sie geht nicht unter. Sie ist auch lebendig, oft sogar sehr lebendig. Und das Dritte, da wo wir verzagen möchten, da können Christen in der Diaspora uns sagen, habt Mut. Wir kennen diese Situation. Wir wissen, dass es weite Wege zu überwinden gilt, manchmal auch innere weite Wege. Und was die Gestalt der Seelsorge angeht, da bin ich überzeugt, sind Christen in der Diaspora uns voraus. Es braucht neue, kreative Ideen, um zu schauen, wie gestalten wir den Glauben und das kirchliche Leben? Wie kommen wir zusammen? Was sind die richtigen Formen, um Glauben in unserer Zeit zu leben? Insofern ist Diaspora-Aktion und Bonifatius-Werk keine Einbahnstraße von uns zu den anderen hin, sondern wirklich ein Instrument wechselseitiger Solidarität. Schauen wir, liebe Schwestern und Brüder, schließlich noch kurz auf das Evangelium dieses Sonntags und fragen uns, was kann uns das Gleichnis der 10 törichten und klugen Jungfrauen sagen? Das Öl in den Krügen der klugen Jungfrauen, das dürfen wir verstehen als das Symbol für den langen Atem, den der Glaube braucht. Weil es die Phasen gibt, in denen der Bräutigam, aber vielleicht gerade auch die anderen Christen weit weg zu sein scheinen. Es gibt die dunkle Nacht des Glaubens, in der wir den Überblick verlieren und uns fragen, worauf hoffen wir eigentlich? Und dann finde ich es sehr bezeichnend, dass Jesus nicht nur von 2 Jungfrauen spricht, einer törichten und einer klugen, sondern von jeweils 5. Keiner soll keiner kann alleine glauben. Ich kann nicht allein klug sein im Glauben. Ich kann nicht allein wachsam sein im Glauben. Es braucht die gegenseitige Bestärkung. Es braucht die Gemeinschaft der anderen. Die sagen, es lohnt sich, hol noch Vorrat. Gib Acht, dass die Flamme des Glaubens nicht erlischt. Sperrig bleibt in diesem Gleichnis natürlich, dass die als klug bezeichneten Jungfrauen mit den anderen nicht teilen. Warum haben sie es nicht getan? Aber wir dürfen das Gleichnis Jesu sicher nicht auffassen als Aufruf zur Hartherzigkeit. Denn das würde ja mit der gesamten anderen Verkündigung Jesu überhaupt nicht zusammengehen. Was Jesus meint ist, es gibt im Glauben etwas, das unteilbar ist. Das kann man nicht halbieren. Es gibt eine unteilbare Verantwortung, die der Einzelne für den Glauben hat. Da stehe ich mit dem ganzen Einsatz und am Ende allein vor meinem Herrn und Schöpfer. Für diese Unvertretbarkeit steht es, dass die klugen Jungfrauen sagen, das können wir nicht mit euch teilen. Aber vielleicht dürfen wir doch kritisch die klugen Jungfrauen fragen, gut, wir sehen ein, dass ihr nicht teilen konntet, weil dann es nicht gereicht hätte für alle, weil dann der festliche Zug nicht zustande gekommen wäre, weil es dann ein trauriger Zug gewesen wäre mit den erloschenen Lampen. Aber warum habt ihr die 5 törichten Jungfrauen, warum habt ihr eure Kolleginnen weggeschickt zu den Händlern? Warum habt ihr nicht geraten, ohne Öl trotzdem zu bleiben? Warum habt ihr nicht gesagt, lasst uns warten auf den Bräutigam und wir werden bei ihm ein gutes Wort für euch einlegen? Hätte der Bräutigam die Jungfrauen, die ohne Öl gewesen wären, weggeschickt, als die Tür noch offen war? Liebe Schwestern und Brüder, Christen in der Diaspora, ob im engen klassischen Sinn verstanden oder in einem weiteren Sinn einer emotionalen Diaspora des Glaubens, haben nicht selten den Eindruck, sie sind die letzten Aufrechten, die die Flamme des Glaubens brennend halten. Und deshalb braucht es Bestärkung und gegenseitige Unterstützung. Aber es wäre verhängnisvoll, wenn man dann sich nur im Binnenkreis bewegt. Christsein heißt immer auch Christsein für die anderen. Und ich glaube, dass der Gedanke der Stellvertretung, das heißt die Gabe des Glaubens am Brennen zu halten, auch für die anderen, das Licht des Glaubens weiterzutragen und zu bewahren, auch für die, die den Eindruck haben, dass ihr Öl längst ausgegangen ist, dass sie nicht mehr glauben können, dass die Nacht ihnen das Licht aus der Hand geschlagen hat, für die den Glauben stellvertretend weiterzutragen. Und schicken wir die anderen nicht leichtfertig weg, auch wenn ihre Motivation uns irgendwie oberflächlich vorkommt. Vielleicht springt ja doch der Funke des Glaubens über und hilft, die Welt heller zu machen, das Licht Christi in Gegenden und in Herzen zu tragen, von denen wir es nicht vermutet hätten, dass es dort auch hell machen kann. Die Geschichte der Kirche von Anfang bis in die aktuellste Zeit, sie weiß, dass es solche Beispiele gibt. Gerade auch in den Gebieten, die wir Diaspora nennen. Amen.